Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich von hier vorne begrüßen und euch heute mal bitten, den Epheserbrief aufzuschlagen. Wir wollen uns heute einen Text in Epheser 6 anschauen und versuchen aus diesem Text wirklich einige wichtige Wahrheiten für uns zu heben. Aber bevor wir diesen Text anschauen, möchte ich euch noch eine kurze Geschichte erzählen, um euch ein bisschen abzuholen einfach. Und dazu müssen wir zurückgehen in das Jahr 1963. Dort lebte nämlich ein Mann in einer türkischen Kleinstadt. Ich habe das mal nachgeschaut, die hieß Derinkuyu. Ich habe ein paar Mal versucht, das richtig auszusprechen. Ich hoffe, das hat einigermaßen gepasst. Und dieser Mann, er war gerade am Renovieren seines Hauses, als er im Keller eine Mauer einriss. Und plötzlich tauchte hinter dieser Mauer ein Raum auf. Ein Raum, den er nicht kannte und der auch überhaupt nicht auf dem Grundriss seines Hauses eingezeichnet war. Und daraufhin wurde der Mann natürlich stutzig. Und er begann weiter im Keller zu graben und fand dabei einen schmalen Gang, der in ein großes Tunnelsystem führte. Und diese Tunnel wiederum führten zu einer riesigen Halle und zu großen unterirdischen Gebäuden. Und als er weiter grub, fand er sogar unterirdische Häuser, Schulen, Wohnungen, Ställe und sogar eine Kirche. Was er entdeckt hatte, war nämlich nichts Geringeres als die riesige unterirdische Stadt Derinkuyu, die ca. 20.000 bis 50.000 Menschen Platz zum Leben bot. Und die Ursprünge dieser Stadt sollen anscheinend mehrere tausend Jahre zurückreichen. Damals wurden nämlich schon Christen in der Türkei verfolgt und deshalb bauten sie wohl auch zu ihrem Schutz vor ihren Verfolgern diese unterirdische Stadt und zogen sich dorthin zurück. Zumindest davon gehen einige Wissenschaftler aus, weil man dort so massive Rollsteintore gefunden hat, die einfach ein unüberwindbares Hindernis darstellten für jeden Eindringling. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum erzähle ich euch die Geschichte? Ich denke, wir müssen verstehen, dass das Sichtbare nicht immer alles ist, was es gibt. Es gibt nicht nur diese sichtbare Welt, die wir hier sehen, sondern es gibt auch eine unsichtbare Welt, die wir nicht sehen können. Die ist zwar nicht unterirdisch, aber sie ist geistlich. Und wir dürfen nicht den Fehler dieses Mannes machen und denken, wir haben es nur mit dem Sichtbaren zu tun, also mit so einem kleinen Kellerraum. Nein, die Bibel sagt uns, dass das, was wir sehen können, wirklich nur ein Teil von Gottes Schöpfung ist. Es gibt nämlich auch noch diese unsichtbare Welt, die wir nicht sehen können und in der Engel, Geister und mächtige Wesen zu Hause sind. Also sozusagen eine Welt hinter unserer sichtbaren Welt. Und wenn wir verstehen wollen, warum unsere Welt so ist, wie sie nun mal ist, dann müssen wir zumindest auch teilweise diese geistliche Welt verstehen. Und deshalb gibt uns die Bibel immer wieder ganz bewusst Einblicke in diese geistliche Welt, damit wir für dieses Leben gewappnet sind und nicht überrascht sind, wenn Dinge passieren, die nun mal nicht ihren Ursprung in dieser sichtbaren Welt haben, sondern in dieser unsichtbaren Welt. Und um diese Welt ein bisschen zu verstehen, wollen wir uns heute Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 13 anschauen. Ich möchte die Verse vorlesen. Also Epheser 6, 10 bis 13, dort heißt es: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So viel zum Predigttext. Ich möchte noch kurz beten. Ihr könnt gerne nochmal aufstehen. Ja, Herr, du gibst uns einfach immer wieder einen Einblick in diese unsichtbare Welt, die wir nicht sehen können und die uns doch immer wieder betrifft, Herr, und du siehst auch, wo jeder Einzelne von uns steht, Herr, wie die Woche war, was ihn beschäftigt hat, was ihn vielleicht auch jetzt ablenkt. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns ruhig machst in dir, dass du uns Klarheit gibst und ausrichtest einfach auf dein Wort, Herr. Und segne jetzt einfach diesen Morgen, segne das Wort, segne die Herzen, segne auch mich beim Reden, Herr. Und gib mir die richtigen Worte. In Jesu Namen möchte ich einfach bitten. Amen. Ja, in diesen Versen lesen wir etwas von diesem geistlichen Kampf, in den jeder Gläubige unweigerlich nach seiner Bekehrung hineingezogen wird. Die Schrift gibt uns hier nämlich einen Blick hinter die Kulissen, der uns erklärt, warum wir als Gläubige immer wieder in Bedrängnisse und auch in Schwierigkeiten kommen. Und das, obwohl oder vielleicht gerade weil wir zu Jesus gehören. Dabei betrifft jeden von uns dieser geistliche Kampf. Zwar in unterschiedlichem Maße, aber keiner von uns ist davon letztlich ausgenommen. Der Grund liegt einfach darin, dass wir mit unserer Bekehrung nicht nur gerecht und von der Schuld freigesprochen werden, sondern auch gleichzeitig das Lager wechseln. Wir werden nämlich mit der Bekehrung von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes Jesu hineinversetzt. Und dabei ist die Bibel ganz klar, dass es nur diese zwei Lager gibt. Es gibt dieses Lager des Satans, zu dem alle gehören, die Jesu Herrschaft ablehnen, und das Lager Christi, zu dem die gehören, die sich ihm im Glauben beugen. Etwas dazwischen gibt es nicht. Und so ist es auch mit unserer Bekehrung. Mit ihr geht nicht nur ein Freispruch von unserer Schuld, von unserer Sünde einher, sondern auch ein Wechsel der Seiten. Und das bestätigt uns zum Beispiel auch Jesus in Johannes 8, als er sagt: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also hier deutet es Jesus schon ganz klar an, dass dieser Seitenwechsel von Finsternis zu Licht uns automatisch als Gläubige zur Zielscheibe Satans und seiner Diener macht. Und aus diesem Grund werden wir auch unweigerlich in diesen geistlichen Kampf hineingezogen, egal ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und Dwight Moody, das war ein bekannter amerikanischer Evangelist so im 19. Jahrhundert, der sagte einmal sinngemäß, das fand ich ganz treffend, er sagte mal: Als ich mich bekehrte, machte ich diesen Fehler. Ich dachte, der Kampf sei schon geschlagen. Aber nachdem ich einige Monate lang Christus gedient hatte, stellte ich fest, dass die Bekehrung nur der Eintritt in die Armee war und dass mir der Kampf erst bevorstand. Also unser Kampf ist nicht mit der Bekehrung vorbei, er geht dann erst richtig los. Die Bekehrung ist nämlich, wie Moody das auch sagt, erst der Eintritt in die Armee, nämlich der Eintritt in die Armee Jesu. Und das, obwohl der Satan eigentlich schon weiß, dass er längst verloren hat. Wir haben nämlich in Christus den Sieg und auch die Rettung und können auch nicht mehr aus seiner Hand herausgerissen werden. Aber was der Satan kann und was er auch immer wieder versucht, ist uns einfach die Freude an der Gnade, an der Rettung zu nehmen. Er versucht, Zweifel zu sehen, uns das Leben schwer zu machen, uns in Sünde zu führen, uns anzuklagen, sodass wir letztlich die Freude an Jesus und an der Gnade verlieren und dann einfach deprimiert durch das Leben gehen. Und ich denke, dass ein bisschen das Hauptanliegen des Satans das ist, dass Leute uns dann, also Ungläubige, in unserer Freudlosigkeit sehen und sagen dann: Ja, mit diesem Gott möchte ich nichts zu tun haben. Dieser Christ, der ist immer so deprimiert, mit dem unfreundlichen Gott der Bibel möchte ich gar nichts am Hut haben. Und ich muss euch ehrlich gestehen, dass ich auch immer wieder von dieser Freudlosigkeit betroffen bin. Und genau deswegen möchte ich mir auch heute Morgen unter anderem selbst predigen, einfach damit ich auch wieder ermutigt werde und ausgerichtet werde auf den Sieg Jesu. Und ich denke, wir brauchen alle immer wieder diese Ausrichtung. Aber zurück zu unserer Anfangsfrage: Wie können wir diesen geistlichen Kampf, in dem wir jetzt stehen, wie können wir den erfolgreich bestehen? Wie können wir mit Paulus wirklich am Ende sagen: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, wie Paulus das auch an Timotheus schreibt, in 2. Timotheus 4, Vers 7. Wie geht das? Ich denke, unser Text möchte uns hier wirklich ein paar Antworten darauf liefern. Und ich habe in dem Text genau drei Punkte gefunden, die uns helfen sollen, diesen Kampf des Glaubens, in dem wir jetzt stehen, bestehen zu können. Und ich habe den Text in diese drei Punkte eingeteilt, nämlich in Vers 10 heißt es: Wir sollen stark werden in der Kraft Jesu. In Vers 12 heißt es dann, dass wir erkennen sollen, dass unser Kampf ein geistlicher Kampf ist. Und Verse 11 und 13 fordern uns dazu auf, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Und bevor wir uns jetzt mit diesen Punkten wirklich auseinandersetzen und so richtig auch in die Verse einsteigen, möchte ich aber noch ein paar Sachen zu dem Kontext vom Epheserbrief sagen. Wir sind ja gerade gemeindetechnisch eher nicht so häufig im Epheserbrief zugegen, deswegen möchte ich einfach so ein paar Sachen zum Kontext sagen und einfach nochmal den Kontext ein bisschen aufrollen von diesem Brief. Der Epheserbrief ist ja eine der Gefängnisbriefe von Paulus. Den hat er mit dem Philipper, Kolosser und dem Philemonbrief so circa 60 nach Christus in einem Gefängnis in Rom geschrieben. Und das Ziel dieses Briefes ist es, die Gemeinde daran zu erinnern, was für ein großes Erbe sie in Christus bekommen hat und was sich daraus für sie für einen Lebenswandel ergibt. Deswegen ist es auch so, dass der Epheserbrief in eine Zweiteilung eingeteilt ist. Also die ersten drei Kapitel beschreiben uns die Identität der Gemeinde. Also was ist die Gemeinde in Christus? Und das soll uns wiederum Motivation, Antrieb geben für unseren Dienst in der Welt. Und diesen Dienst in der Welt beschreiben uns dann die nächsten drei Kapitel, nämlich Epheser 4 bis 6, also die Berufung der Gemeinde. Was sind die konkreten Aufgaben der Gemeinde? Und der Epheserbrief zeigt uns also im ersten Teil wirklich unser großes geistliches Erbe durch Christus so wirklich in der gesamten Fülle auf, weshalb er auch immer wieder als die Bank des Gläubigen oder als die Schatzkammer der Bibel bezeichnet wird. Und von dieser Schatzkammer möchte ich euch jetzt einfach ein paar Kostproben geben. Das geht schon gut los in Epheser 1, 3, könnt ihr mal aufschlagen. Ich möchte einfach mal so ein bisschen anlesen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, nämlich 1, 3 bis 5, dort heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wer uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind, in Liebe und uns vorherbestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Willen, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also hier bekommen wir schon in den ersten Versen so wirklich eine Kostprobe davon, was wir alles in Jesus bekommen haben. Hier heißt es, dass wir jede geistliche Segnung in der Himmelswelt bekommen haben, die Auserwählung zum Heil, die Zusicherung, dass wir in Christus heilig und tadellos sind und die Sohnschaft durch Jesus Christus, also unsere Adoption als Söhne und Töchter Gottes. Und das hier ist wirklich nur ein Bruchteil unseres Erbes, das Paulus hier in diesem Hymnus aufzählt. Also im Griechischen ist 1,3 bis 1,14 ein großer langer Satz. Also da hat sich Paulus wirklich selber überschlagen mit dem, was Jesus oder was Gott in uns in Jesus für uns getan hat. Und wenn wir dann weiterschauen, gerade in diesem Hymnus, sehen wir auch, dass wir schon eine Anzahlung auf dieses große Erbe in diesem Leben hier schon bekommen haben. In 1,13 und 14 heißt es: In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Also in diesen Versen heißt es, dass wir das Evangelium, also die gute Nachricht unseres Heils bekommen haben, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist und dass wir auch die Anzahlung auf dieses große Erbe, also die Zusicherung, dass wir dieses Erbe wirklich vollständig im Himmel auch bekommen, dass wir die in diesem Leben auch schon mit dem Heiligen Geist bekommen haben. Und das ist bei weitem nicht alles, was Gott für uns in Christus alles getan hat. Wenn ihr ein komplettes Bild wirklich davon haben wollt, was Gott in Jesus alles für uns getan hat und was wir bekommen haben, dann lest euch doch einfach mal die ersten drei Kapitel des Epheserbriefs durch. Und um den Inhalt des Epheserbriefs mal ein bisschen bildlich zu beschreiben, können wir uns vorstellen, wir wollen ein Auto kaufen und wir informieren uns in irgendeinem Katalog oder im Internet über dieses Auto. Dann beschreiben uns die ersten drei Kapitel, also Epheser 1 bis 3, alle Teile, die das Auto besitzt. Also was weiß ich, Sitzheizung, Klimaanlage, GPS, Lederausstattung und so weiter. Und die nächsten drei Kapitel, Epheser 4 bis 6, beschreiben uns dann die Eigenschaften, die Fahreigenschaften des Autos. Also wie verhält sich das Auto beim schnellen Fahren? Liegt es gut in der Kurve? Beschleunigt es gut? Ist es geländegängig? Das ist dann Epheser 4 bis 6. Nämlich dort beantwortet Paulus die Fragen nach den Eigenschaften, nicht nur des Autos, sondern des Christen, des Gläubigen. Und er stellt die Frage, wie sollte der Gläubige, nachdem er so ein gewaltiges Erbe in Christus bekommen hat, wie sollte er sich denn in der Welt verhalten? Wie sollte er denn leben? Welche Eigenschaften sollte er an den Tag legen? Und ich möchte auch gleich da ein bisschen auch eine Kostprobe davon geben. Geht mal mit mir in Epheser 4, gleich die ersten beiden Verse, heißt es: Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Es gibt ja diesen Spruch, Adel verpflichtet, und ich finde ihn gar nicht schlecht, weil der trifft auch auf uns zu. Wir sind nämlich jetzt Teil der Familie Gottes geworden und sollten deswegen auch entsprechend unserer großen Berufung leben. Dazu werden wir aufgefordert, den alten Menschen, also die alten Gewohnheiten, auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen. Also Paulus macht es auch ganz klar in Epheser 4, 25. Dort sagt er: Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Also Paulus vergleicht hier das Ablegen der Sünde mit dem Ausziehen eines Kleidungsstückes und das Anlegen der Gerechtigkeit mit dem Anziehen eines neuen Kleidungsstückes. Und dabei wird es sehr praktisch. Er sagt zum Beispiel, der bisher gelogen hat, der soll jetzt einfach die Wahrheit reden. Der zornig geworden ist, der soll schauen, dass er dabei nicht mehr sündigt. Und der gestohlen hat, der soll jetzt einfach arbeiten, damit der andere unterstützen kann. Ihr seht also schon, dass Paulus hier wirklich ganz praktisch wird im zweiten Teil des Epheserbriefs, in dem wir uns auch jetzt befinden, und uns auch wirklich ganz konkrete Anweisungen für den Umgang mit unseren Mitmenschen und für die Menschen in der Welt gibt. Und jetzt könnte man natürlich meinen, ja gut, Paulus, alles klar, du hast mir jetzt gesagt, was ich in Jesus alles bekommen habe und jetzt auch, wie ich leben soll. Ja, jetzt sollte doch einfach einem schönen und einfachen Christenleben nichts mehr im Wege stehen. Also oftmals denkt man so direkt nach der Bekehrung. Dwight Moody hat auch so gedacht. Aber mit der Zeit merkt man dann, dass das Leben eines Gläubigen doch nicht so einfach ist. Da kommen Krankheiten, da kommen Schicksalsschläge, Ängste oder einfach nur schwierige Situationen im Alltag, also sei es jetzt in der Schule, Familie, wo auch immer. Und man denkt sich, so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Aber warum ist das Leben des Gläubigen oft so schwer, so mühsam? Und warum leidet er und der Ungläubige leidet oft nicht? Nun, ich denke, ein Teil der Antwort liegt einfach darin, dass wir einen mächtigen, sehr, sehr starken Widersacher haben. Der Satan, die alte Schlange, der Verkläger der Brüder, der Drache, der Fürst dieser Welt, so wird er alles genannt, er ist ständig auf der Suche, wie er dem Gläubigen einfach die Freude nehmen kann, wie er ihn niederdrücken kann. Und um ihm zu widerstehen, reicht es nicht aus, einfach nur die Fakten des Evangeliums zu kennen. So nach dem Motto, ja, jetzt weiß ich ja alles, jetzt kann mich nichts mehr umwerfen. Nein, wir brauchen Zuversicht in Gottes Stärke und eine geistliche Waffenrüstung. Und deswegen möchte uns Paulus auch hier wirklich am Ende seines Briefes an die Epheser, an diese Dinge erinnern und schreibt uns, wie wir diesen Kampf, in dem wir jetzt stehen, diesen geistlichen Kampf richtig kämpfen können. Und er beginnt unseren Abschnitt, wenn ihr wieder zurückgeht in Epheser 6, er beginnt unseren Abschnitt mit: dem Wort schließlich. Ich glaube, die Lutherbibel schreibt hier zuletzt, also nach dem Motto, zuletzt, liebe Epheser, noch etwas wirklich, wirklich Wichtiges. Hier kommen jetzt einige entscheidende Hinweise, wie ihr diesen geistlichen Kampf, in dem ihr jetzt euch wiederfindet, wie ihr in dem bestehen könnt. Und der erste Hinweis, den finden wir schon in Vers 10. Dort heißt es nämlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Interessanterweise sagt Paulus nicht, attackiert den Satan oder bindet den Satan oder gebietet ihm. Nein, die Schrift fordert uns nirgendwo dafür auf, mit dem Satan direkt zu sprechen oder den direkten Kampf mit ihm zu suchen. Stattdessen lehrt sie uns, diesen geistlichen Kampf immer auf zwei Arten zu führen, nämlich in der Stärke des Herrn und in seiner Waffenrüstung, die wir von Jesus dazu bekommen haben. Einen anderen Weg gibt uns die Schrift einfach nicht vor. Es wäre, denke ich, auch von uns anmaßend zu denken, wir könnten dem Gegner einfach sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Nein, wir sind wie der Wachsoldat, um einfach mal bildlich zu sprechen, wir sind wie ein Wachsoldat, der auf der Mauer steht und nach dem Feind Ausschau hält. Und wenn er dann den Feind und die gegnerische Armee sieht, dann rennt er nicht raus und versucht irgendwie den Feind selber zu bekämpfen. Nein, was macht er? Er geht direkt zu seinem General und der mobilisiert dann die Truppen, um den Feind zu bekämpfen. Der General ist in diesem Fall natürlich Jesus und er hat alleine die Macht, mit dem Feind fertig zu werden, nicht wir. Wir haben in uns nicht die Kraft, und irgendwie mit dem Feind es aufnehmen zu können. Aber uns steht die Kraft Gottes im Glauben zur Verfügung. Und wie groß diese Kraft wirklich ist, das wollen wir uns jetzt anschauen. In unserem Text stehen nämlich drei verschiedene Begriffe im Griechischen für diese Kraft. Dort heißt es nämlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also diese drei Begriffe, stark, Macht und Stärke, beschreiben uns die Kraft, die uns letztlich im Glauben zur Verfügung steht. Und diese gleichen drei Begriffe finden wir schon in Epheser 1,19 wieder. Ihr könnt mal mit mir zurückgehen in 1,19. Dort heißt es nämlich, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also hier finden wir auch wieder diese drei Begriffe, Kraft, Macht und Stärke. Weshalb uns auch dieser Vers 1,19 die gleiche Kraft beschreibt wie unser Text in Epheser 6. Und in Epheser 1,20 sehen wir uns dann oder erklärt uns dann, wie groß diese Kraft eigentlich ist. Dort heißt es nämlich, diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Also die Stärke, die uns letztlich im Glaubenskampf zur Verfügung steht, ist genau die gleiche Stärke, die auch Jesus schon von den Toten auferweckt hat. Es ist die Stärke, die den Tod am Kreuz überwunden hat. Und diese Stärke, die wirklich nichts und niemand aufhalten kann, die steht uns letztlich im Glauben zur Verfügung. Und in dieser Stärke sollen wir wachsen, in dieser Stärke sollen wir zunehmen. Aber wie nehmen wir denn in dieser Stärke zu? Wie werden wir denn ganz konkret stark in seiner Macht? Und ich glaube, die Antwort darauf liegt einfach in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus selbst. Nur wenn wir in enger Verbindung zu ihm sind, können wir auch von seiner Stärke wirklich vollen Gebrauch machen. Nur wenn wir uns an ihn klammern, dann verlassen wir uns nicht länger auf uns selbst, sondern wir verlassen uns auf seine Stärke, auf seine Macht. Geht mal mit mir in Jakobus 4, 7 bis 8, dort heißt es ganz ähnlich. Jakobus 4, 7 bis 8. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Also in diesen Versen lesen wir, wie wir ganz konkret in Gottes Stärke zunehmen können, wie wir ganz konkret dem Gegner widerstehen können. Dort heißt es nämlich, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Nun, warum sollen wir uns denn Gott nahen? Warum sollen wir zu ihm kommen? Ich denke, dass in dem Maße, in dem wir uns letztlich Gott nahen und ihn hören, auf ihn hören, auch in seinem Wort, wen werden wir dann nicht mehr anhören? Wir werden den Gegner nicht mehr anhören. Und wir werden ihn dadurch einfach überhören und dadurch für seine Angriffe wie tot sein. So ähnlich sollen wir das ja auch mit der Sünde machen. Wenn uns also der Satan verführen will und sagt, zum Beispiel, dass wir unser Recht jetzt in unsere eigene Hand nehmen müssen und für uns selbst kämpfen müssen, was machen wir dann am besten? Wir nahen uns Gott und hören auf das, was er zu uns in seinem Wort sagt. Nämlich, dass er für uns sorgt und dass wir uns nicht Sorgen brauchen, dass er unser Recht in seine Hand nimmt. Und wenn uns der Satan natürlich mal wieder gottmatig machen will und sagt, dass er es einfach nicht gut mit uns meint, was tun wir dann? Wir lesen dann in Gottes Wort, dass er uns in Christus wirklich alles geschenkt hat und dass wir uns keine Gedanken machen müssen, dass wir in ihm ruhig bleiben können. Und dadurch entgehen wir einfach den Angriffen des Gegners. Wir hören nicht auf ihn, sondern wir hören einfach auf unseren Herrn. Und wir überhören damit den Gegner so lange, bis er uns wieder in Ruhe lässt. Und wir sehen also, dass in dem Maße, in dem wir uns wirklich Gott annähern und auch unsere Beziehung wirklich zu ihm pflegen, in dem Maße wird auch unsere Stärke in ihm wachsen. Wir sind nämlich dann wirklich empfänglich für ihn und für sein Wort und werden dann auch vom Heiligen Geist geleitet. Wenn wir uns dagegen von ihm entfernen und irgendwie denken, ja, okay, ich komme selber mit dem Gegner klar, dann werden wir erst richtig anfällig für seine Listen und für seine Täuschungen. Dann laufen wir nämlich wirklich Gefahr, geistig gesehen unter die Räder zu kommen. Wir tun also gut daran, uns im Glauben wirklich Gott zu nahen, wirklich auf ihn zu hören und damit den Gegner einfach zu überhören. Unser Kampf ist nämlich ein Glaubenskampf. Es ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Das heißt, wir sind nicht aufgefordert, in den Widerstand zu gehen und das Böse in der Welt jetzt irgendwie aktiv zu bekämpfen oder mit menschlichen Waffen irgendwie gegen die Ungerechtigkeit vorzugehen. Das haben einige Christen im Verlauf der Jahrhunderte immer wieder versucht und sind dabei kläglich gescheitert. Zum Beispiel im Römischen Reich gab es einige. Oder in unserer eigenen Vergangenheit im Dritten Reich haben auch einige Gläubige versucht, wirklich mit fleischlichen Mitteln zu kämpfen. Aber die Schrift sagt uns, dass unser Kampf ein Kampf geistlicher Natur ist. Und deshalb können wir auch nur mit geistlichen Mitteln diesen Kampf bestehen. Der Gegner gebraucht zwar ganz oft, also alltägliche Situationen, Umstände, einfach Menschen, um uns das Leben schwer zu machen und um uns anzugreifen. Aber wir müssen erkennen letztlich, wer da dahinter steht. Wir dürfen nicht so wie der Mann vom Anfang einfach nur auf das Sichtbare schauen und denken, wir haben es jetzt nur mit so einem kleinen Kellerraum zu tun. Nein, hinter dieser sichtbaren Welt befindet sich eine unsichtbare Welt, in der der eigentliche Kampf tobt. Und das heißt also, dass unsere Probleme nicht bestimmte Menschen oder Situationen sind, sondern der, der diese Dinge wirklich im Hintergrund gegen uns lenkt, nämlich der Satan selbst. Und deswegen kämpfen wir auch nicht gegen Menschen oder gegen irgendwelche Situationen, sondern wir kämpfen wirklich gegen die finsteren Mächte in dieser unsichtbaren Welt. Wie Paulus das hier auch schreibt in Epheser 6, Vers 12. Könnt ihr mit mir nochmal zurückgehen in Vers 12? Dort heißt es nämlich, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also hier redet Paulus von Gewalten, von Mächten, von Weltbeherrschern, von geistigen Mächten, alles mächtige Gegner, die da gegen uns sind. Und hier sehen übrigens einige Ausleger auch eine Art Hierarchie unter den gefallenen Engeln, so wie es auch ja unter den sag ich mal, gottesfürchtigen Engeln eine Hierarchie gibt. Da gibt es ja auch Erzengel, Cherubim, Seraphim und so weiter. Und das ist durchaus plausibel. Was wir aber sicher wissen, ist, dass diese gefallenen Geister der eigentliche Auslöser für unsere Kämpfe sind. Sie stehen nämlich hinter den Menschen, hinter den Situationen, die uns oft das Leben einfach so schwer machen. Und ich glaube, wenn wir diese geistige Perspektive einnehmen und verstehen, was wirklich hinter den Kulissen abgeht, dann hören wir auch auf, uns über Menschen aufzuregen, gegen sie zu kämpfen oder uns irgendwie unser Recht in unsere eigene Hand nehmen zu wollen, weil wir einfach wissen, dass sie vom Gegner gefangen genommen worden sind. Wir werden dann anstelle dessen einfach für sie beten und bitten, dass sie auch frei werden können und in das Reich unseres Herrn Jesus kommen dürfen. Wir werden nämlich dann zu sie einstehen, dass Gott ihnen auch Gnade schenken mag. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine richtige Perspektive auf unseren Kampf. Wir müssen erkennen, dass unser Kampf wirklich nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen den Satan selbst und seine Diener. Und wir müssen erkennen, dass wir in diesem Kampf nur in der Kraft und in der Verbindung zu unserem Herrn Jesus bestehen können. Aber der Herr stellt uns nicht nur seine Kraft zur Verfügung, sondern er schenkt uns noch ein weiteres Mittel, mit dem wir diesen Kampf wirklich führen können, nämlich die Waffenrüstung Gottes. In Epheser 6, 13 in unserem Text heißt es: Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also Paulus war ja zu dieser Zeit, als er den Epheserbrief schrieb, gerade im Gefängnis in Rom und vermutlich auch an einen römischen Soldaten angekettet. Das hat man einfach damals so mit den Gefangenen oft gemacht. Und da ist ihm wahrscheinlich diese Idee gekommen, natürlich inspiriert vom Heiligen Geist selber, der schon in Jesaja 59 von der Waffenrüstung Gottes oder des Herrn spricht. Da ist ihm einfach diese Idee gekommen, Gottes Gnadenmittel im geistlichen Kampf mit einer Rüstung eines römischen Soldaten zu vergleichen. Und so beschreibt er in den Versen, also in den kommenden Versen 14 bis 17, diese geistliche Rüstung, mit denen wir dem Gegner widerstehen können, anhand eines römischen Soldaten. Und was ich hier interessant finde, ist, dass er sagt, dass diese Rüstung zum Widerstehen, also zum Stehenbleiben gedacht ist. Sie ist nicht zum Angriff oder nicht zum Sturm oder zur Eroberung gedacht. Nein, es heißt, damit ihr einem bösen Tag widerstehen könnt. Und jeder Tag ist seit dem Sündenfall böse. Seitdem ist die Sünde wirklich in der Welt und seitdem müssen wir auch jeden Tag dem Satan widerstehen. Und so ähnlich schreibt es auch Petrus im ersten Petrusbrief. Geht mal mit mir in 1. Petrus 5, nämlich 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9. Dort heißt es ganz ähnlich: Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Auch hier heißt es also, dass wir widerstehen, also stehen bleiben sollen. Aber in was sollen wir denn stehen bleiben? Auf welchem Feld sollen wir denn widerstehen? Ich glaube, Vers 9 gibt uns hier die Antwort. Hier heißt es nämlich, wir sollen durch den Glauben stehen bleiben. Das Feld, also in dem wir stehen sollen, ist natürlich der Glaube. Und wo stehen wir natürlich immer im Glauben? Wir stehen im Glauben im Sieg Jesu, in seinem Sieg am Kreuz. Er hat den Sieg für uns schon errungen, sodass wir in diesem Sieg im Glauben wirklich stehen bleiben können und zur Ruhe kommen können. Und wie das im Konkreten aussieht, das wollen wir uns gleich an ein paar Beispielen anschauen. Der Satan hat zwar wirklich viele Tricks auf Lager, aber trotzdem geht er methodisch vor und wendet dabei immer wieder die gleichen Listen an. Wir sehen das, wenn ihr nochmal zurückgeht in Epheser 6, Vers 11. Dort heißt es nämlich: Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also im Urtext steht hier für das Wort Listen das griechische Wort Methodia, wovon wir auch das deutsche Wort Methode haben. Der Satan benutzt also ganz bestimmte Methoden, um uns zu Fall zu bringen. Von Adam an bis zu uns sind es also immer wieder die gleichen Lügen, mit denen er uns fangen will. Und eine dieser Methoden, um uns einfach die Freude an Jesus, an der Gnade zu nehmen, ist es zum Beispiel, uns anzuklagen und uns konstant unsere Sünde vorzuhalten. Er hat es zum Beispiel bei Hiob gemacht, als er vor Gott aufgetreten ist und gesagt hat, ja, dass Hiob Gott nur treu ist, weil er von ihm gesegnet wurde. Wir haben das die letzten Monate hier im Gottesdienst gehört. Oder er hat es auch beim Hohepriester Josua getan, der zur Zeit Zacharias lebte und für das Volk Israel nach seiner Rückkehr im Exil einstand. Das könnt ihr alles in Zacharia 3 nachlesen. Oder ich möchte euch einladen, einfach am Mittwoch in die Bibelstunde zu kommen. Da wird Ruben eine Auslegung zu Zacharia machen. Und der Satan tut es natürlich auch heute bei uns. Und ich möchte auch jetzt drei Anklagestrategien des Satans einfach nennen und aufzeigen und einfach euch ein paar Beispiele geben, wie er uns anklagt und versucht, die Freude zu nehmen. Wenn wir zum Beispiel in Sünde oder in Versuchung stehen und dann fallen, besonders bei Sünden, wo wir immer wieder zu kämpfen haben, dann kommt der Gegner oft her und sagt, ja, dieses Mal hast du die Gnade Gottes wirklich ausgereizt. Dieses Mal ist Gottes Geduld mit dir am Ende. Jetzt ist seine Vergebung wirklich ausgeschöpft. Jetzt gibt es keine Gnade mehr für dich. Also was der Satan hier macht, ist ganz offensichtlich. Er möchte um jeden Preis verhindern, dass wir wieder zu unserem Herrn gehen und bei ihm einfach um Vergebung bitten und auch diese Vergebung von unserem Herrn empfangen. Da steuert er ganz gezielt dagegen und versucht einen großen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Oder eine andere Art, uns anzuklagen, ist es einfach, unseren Blick auf die Vergangenheit zu richten und zu sagen, ja gut, Gott hat dir schon vergeben, aber kannst du dich noch an diese eine große Sünde in deinem Leben erinnern? Diese eine große Sünde ist viel zu schwerwiegend, als dass sie dir Gott jemals vergeben könnte. Dabei haben wir oft vor unserer Bekehrung ein komplett gottloses Leben geführt und brauchen für unseren Unglauben noch viel größere Vergebung als für diese eine konkrete Sünde. Oder eine letzte Strategie, die ich hier nennen möchte und die er immer wieder benutzt, ist, dass er dir vielleicht ein Versprechen vorhält, das du Gott mal gegeben hast und das du gebrochen hast. Zum Beispiel hast du Gott mal versprochen, dass du in die Mission gehst oder dass du ehelos bleibst. Und dann sagt er sowas wie, ja, Gott ist schon treu, aber du bist nicht treu. Du hast dein Wort ihm gegenüber gebrochen und das ist unentschuldbar. Diese Untreue wird dir Gott nicht vergeben. Ihr seht also schon, dass der Satan ganz verschiedene Methoden hat, um uns anzuklagen und uns einfach so die Freude an der Gnade an Jesus selbst zu rauben. Aber wie reagieren wir auf diese Anklagen? Wie können wir richtig mit diesen Situationen umgehen? Unser Text gibt uns hier die Antwort. Wir ziehen nämlich die Waffenrüstung Gottes an, in diesem Fall den Brustpanzer der Gerechtigkeit, wie wir auch in Vers 14 sehen. Und wir erinnern uns daran, dass Jesus den Sieg am Kreuz über all unsere Sünde errungen hat. Geht mal mit mir in Offenbarung 12. Dort lesen wir nämlich auch etwas von diesem kosmischen Kampf, der in dieser unsichtbaren Welt stattfindet. Ich möchte 1 bis 11 lesen. Dort heißt es: Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz voll 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Ja, die Offenbarung ist ja voll von Bildern und Symbolen und stellt uns hier das jüdische Volk, aus dem der Messias kommen soll, als eine Frau vor, die in Wehen liegt, die sehnsüchtig auf den Messias wartet. Und so heißt es weiter in Vers 3 und 4.
Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte, und sein Schwanz zieht den 3. Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Also hier wird uns der Sündenfall im Himmel selbst beschrieben. Bei dem hat nämlich Satan rebelliert und 1/3 der Engel, repräsentiert durch die Sterne, zum Aufstand gegen Gott selbst gebracht. Daraufhin wurde er auf die Erde losgelassen und versuchte, das Kind der Frau, also den Messias, zu verschlingen und zu töten. Ich glaube, die Geschichte kennt ihr alle aus der Weihnachtsgeschichte. Da hat der Satan natürlich Herodes instrumentalisiert, um Jesus zu töten. Und so lesen wir weiter in 5 und 6. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll, mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernährte, 1260 Tage lang. Also hier finden wir eine ganz kurze Zusammenfassung des Evangeliums. Der Plan des Satans misslang und Jesus starb am Kreuz für unsere Sünde und wurde dann von den Toten auferweckt und ging dann zu seinem Vater, um seinen Thron zu besteigen und die Herrschaft anzutreten. Und wir sehen das auch in Vers 7 und 7 bis 9, dort heißt es nämlich: Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Überhand. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Was ich hier interessant finde, ist, dass es der erste Befehl, den der jetzt regierende Christus gibt, der ist, dass er den Satan rauswerfen lässt aus dem Himmel. Er gibt diesen Befehl seinen Engeln, und darauf entsteht dieser große Kampf zwischen dem Satan und seinen Engeln und Michael und seinen Engeln, den der Satan letztlich verliert und so endgültig aus dem Himmel herausgeworfen und auf die Erde geschmissen wird. Und daraufhin reagiert natürlich die Gemeinde im Himmel selbst mit einem großen Lobgesang. Wir lesen davon in Vers 10 und 11, dort heißt es nämlich: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also ihr seht schon, der Satan hat jetzt keinen Platz mehr im Himmel und darf nicht mehr vor Gott auftreten und uns anklagen, so wie das damals noch bei Hiob oder Josua der Fall war. Er hat also seine alte Wirkungsstätte im Himmel verloren und darf nicht mehr gehört werden, egal was er auch gegen uns vorbringen mag. Er wird nicht mehr im Himmel vom Vater angehört. Jesu Gerechtigkeit, unser Brustpanzer, reicht nämlich völlig aus, um alle Angriffe und Beschuldigungen des Gegners abzuweisen. Seine Gerechtigkeit ist nämlich perfekt und völlig genügsam für alle unsere Sünde. Und wenn der Satan schon jetzt nicht mehr im Himmel gegen uns auftreten darf und uns anklagen kann, wie viel mehr sollten wir auch jetzt nicht mehr hier auf der Erde auf seine Anklagen hören? Wie viel mehr sollten wir da jetzt auch weghören und sollten stattdessen wirklich fest auf Jesus' Sieg am Kreuz schauen? Sein Werk ist wirklich völlig ausreichend für all unsere Schuld. Das heißt also, dass Gott uns in diesem geistlichen Kampf seine Waffenrüstung und auch seine Gerechtigkeit zur Verfügung stellt, sodass wir nicht länger in unserer eigenen Rüstung und in unserer eigenen Gerechtigkeit kämpfen müssen. Müssten wir nämlich in unserer eigenen Brustpanzer, sag ich mal, kämpfen, dann hätten wir keine Chance. Der Satan müsste ja nicht mal lügen, um uns anzuklagen. Jeder von uns hat wirklich genug Sünde in seinem Leben, dass der Satan wirklich leichtes Spiel mit uns hätte. Und so sagt es zum Beispiel auch der Prophet Jesaja in Jesaja 64, Vers 5 ist es genau. Er sagt nämlich dort, wir alle sind wie ein Unreiner geworden und alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Also unsere eigene Gerechtigkeit, unser eigener Brustpanzer ist im besten Fall nicht mehr, wie Jesaja das hier sagt, wie ein beflecktes Kleid. Und dieses befleckte Kleid kann uns niemals Schutz und Ruhe vor den Angriffen Satans und vor seinen Anschuldigungen bieten. Jetzt hat aber Gott seinen Sohn für uns gesandt, dass er, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Das heißt, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er ein perfektes Leben für uns lebt und damit er alle Gerechtigkeit für uns erfüllt. Und dann hat ihn Gott, obwohl er eigentlich diesen perfekten Brustpanzer der Gerechtigkeit hat, am Kreuz so behandelt, als hatte er nur unsere mangelhafte Gerechtigkeit und hat seinen ganzen Zorn über unsere Schuld auf ihm ausgegossen. Und das tat er, damit er uns seine vollkommene Gerechtigkeit durch den Glauben anrechnen kann. Das heißt, dass Gott uns in Christus jetzt so ansieht, als ob wir dieses perfekte Leben Jesu gelebt hätten und seinen perfekten Brustpanzer hätten und ohne Sünde geblieben wären. Und diesen Brustpanzer, der ja eigentlich gar nicht uns gehört, den stellt uns Gott im Glauben an seinen Sohn zur Verfügung. Und nur diese Rüstung ist auch wirklich stark genug, um alle Angriffe, um alle Anschuldigungen, alle Dinge, die der Satan gegen uns vorbringt, um alle Dinge wirklich zu überwinden. Und leider fehlt mir jetzt an dieser Stelle so ein bisschen die Zeit, wirklich tiefer in diese geistige Waffenrüstung einzusteigen. Aber ich hoffe, ihr merkt schon wirklich, wie wichtig es ist, diese Rüstung wirklich anzulegen und wie wichtig es ist, auch die Dinge, die wir in seinem Wort lesen, wirklich im Glauben in Anspruch für uns zu nehmen. Ohne diese Rüstung, die wir wirklich im Glauben anlegen müssen und ohne die Macht seiner Stärke, wie wir schon gelesen haben, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, diesen geistlichen Kampf zu bestehen. Und auch wenn dieser Kampf wirklich oft anstrengend ist, zermürbend, uns Freude kostet und was auch immer, hat er sogar etwas Positives für sich. Wir können nämlich aus diesem Kampf sogar Heilsgewissheit ziehen, denn der Gegner wird die nicht angreifen, die sowieso schon ihm gehören, sondern er greift nur die an, die nicht ihm gehören. Es ist also wirklich ein gutes Zeichen, wenn wir immer wieder unter Beschuss stehen, weil wir einfach dadurch letztlich wissen, dass wir die Seiten gewechselt haben. Ohne diese Kämpfe, die sich auch an unsere Bruderschaft in dieser Welt vollziehen, wie wir auch in 1. Petrus 5 gelesen haben, fehlt uns einfach ein Teil der Bestätigung, dass wir wirklich Kinder Gottes geworden sind. Dieser Kampf ist nämlich ein Zeugnis dafür, dass wir jetzt im Licht stehen und dass der Satan unser Feind und Gott unser Freund geworden ist. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt zum Schluss kommen und einfach nochmal so ganz kurz die Gedanken des Textes zusammenfassen. Wir haben nämlich gesehen, dass das christliche Leben wirklich ein Kampf ist. Wir haben einen mächtigen Gegner, der eine Herrschar an Dienern befehligt. Und sein Ziel ist es, uns einfach die Freude an unserer Errettung, an der Gnade zu nehmen, uns zu deprimieren, uns niederzuhalten, sodass wir nicht effektiv unserem Herrn und Gott dienen können. Aber der Herr lässt uns in diesem Kampf nicht allein. Er schenkt uns verschiedene Gnadenmittel, damit wir diesen Kampf wirklich bestehen können. Er schenkt uns seine Kraft, mit der er auch Jesus aus den Toten selbst auferweckt hat. Und um diese Kraft zu bekommen, müssen wir uns ihm nahen. Wir müssen auf sein Wort hören und damit den Gegner überhören. Und er schenkt uns Weisheit, sodass wir erkennen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern dass es ein geistlicher Kampf ist. Und das soll uns wiederum helfen, uns nicht gegen Menschen aufzulehnen, nicht gegen Menschen zu kämpfen und sich über sie zu erheben, sich über sie aufzuregen, sondern vielmehr soll es uns dazu antreiben, für sie zu beten, für sie einzustehen, dass sie auch frei werden können und in das Reich des Lichtes Jesus kommen dürfen. Und er schenkt uns seine Waffenrüstung. Und die ziehen wir an, indem wir Gottes Wort lesen und seine Verheißungen an uns im Glauben in Anspruch nehmen. Und ich denke, dass uns diese Punkte wirklich helfen können und auch helfen werden, diesen Kampf, in dem wir wirklich Tag für Tag immer wieder drinstehen, einfach diesen Kampf bestehen zu können. Jesus' Sieg ist uns nämlich schon sicher, weshalb wir, denke ich, auch wirklich mutig mit ihm vorangehen dürfen. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus 1. Johannes 4, Vers 4. Finde ich ganz passend. Da schreibt der Apostel Johannes nämlich: Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Amen.